Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Studentinnen und Studenten. Vielen Dank erst nochmal an Herrn Lutz für diese Einladung. Ich freue mich, beitragen zu dürfen zu dieser wichtigen Ringvorlesung. Ja, muslimisch, religiös, radikal. So nennt sich mein Vortrag heute. Ich möchte in der nächsten Stunde, so lange wird mein Vortrag dauern, einen sehr dominanten gesellschaftlichen Diskurs thematisieren, mit Ihnen gemeinsam auch analysieren und anschließend dekonstruieren. Was das heißt, werden wir uns dann gleich genauer anschauen. Dieser Diskurs bezieht sich auf den Islam, die Musliminnen und Muslime. Wie werden sie dargestellt? Wie werden sie kontextualisiert? Kurz noch zu meiner Person. Ich arbeite, was ich sonst sozusagen noch mache, ich arbeite in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt und beschäftige mich sehr stark mit der Auseinandersetzung zum Thema Rassismus und Diskriminierung im pädagogischen Alltag. Das heißt, ich arbeite viel mit Lehrerinnen und Lehrern oder mit pädagogischen Fachkräften aus unterschiedlichen Einrichtungen und auch mit Jugendlichen zu genau diesen Themen. Das heißt, und es geht um das Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft, es geht um Menschenrechte, es geht darum, wie sozusagen gesellschaftliche Bilder und Diskurse das Miteinander so direkt beeinflussen können. Das heißt, meine Analyse heute beschreibt sehr stark, was passiert, wenn ja Wissenschaft und Praxis aufeinandertreffen. Ja? Also ich komme insbesondere aus der Praxis. Mein Vortrag gliedert sich wie folgt. Ich werde erstmal diesen gesellschaftlichen Diskurs vorstellen, der auch sozusagen im Titel angekündigt ist. Wie ist denn der gesellschaftliche Diskurs über Islam, über Musliminnen? Und die Entwicklung auch kurz thematisieren, seit wann gibt es bestimmte Bilder und woran kann man Kontinuitäten feststellen. Ich werde dann auf die Frage eingehen, wie antimuslimischer Rassismus funktioniert. Ich werde auch definieren, was das bedeutet. Und konkret dann zwei Fallbeispiele aus der Praxis vorstellen, wo sich genau diese Gefahren, Tendenzen, Diskurse im Alltag äußern. Und abschließen möchte ich immer positiv, egal wo ich bin, was kann man jetzt eigentlich tun, was wäre wichtig für jeden Einzelnen oder auch in organisierten Zusammenhängen, was sind vielleicht wichtige Grundhaltungen, um etwas vielleicht dagegen zu tun, weil es ist ja ein Problem, mit dem wir uns heute ein bisschen beschäftigen werden. Gut, dann zu dem ersten Punkt. Wie ist der gesellschaftliche Diskurs über Islam und Musliminnen? Ich werde Ihnen heute sehr viele Bilder zeigen. Die sollen jetzt nicht alle schocken und ich werde auch einige etwas schneller zeigen. Sie können sie natürlich hinterher gerne googeln und dann nochmal genauer anschauen. Aber nur damit Sie Bescheid wissen, es werden viele Bilder auf Sie zukommen heute. Ja, bevor ich Ihnen ein paar Bilder zeige, würde ich dann einsteigen erstmal darüber, wie der Diskurs eigentlich ganz konkret aussieht. Ich möchte dazu eine Analogie erstellen, einsteigen mit einem Zitat von einem schwarzen Komiker, Bert Williams, der Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA lebte. Er sagte mal, ich habe nie herausgefunden, warum es so schlimm sein sollte, schwarz zu sein. Aber eins weiß ich, es ist wirklich unpraktisch. Caroline Ehmke, die vor kurzem den Friedensnobelpreis bekommen hat, hat es meiner Ansicht nach sehr zutreffend auf Musliminnen und Muslime heute in Europa übertragen und ich würde es noch zuspitzen auf Deutschland. Es ist nicht schlimm, muslimisch zu sein in Deutschland, aber es ist enorm ungünstig. Ich finde, das ist sehr zutreffend auf mein heutiges Thema. Der Islam wurde im Rahmen unzähliger Debatten und Diskurse in Politik, Gesellschaft, Wissenschaft auch und in den Medien zu einer rückständigen und potenziell gewalttätigen Religion erklärt. Musliminnen stehen unter Generalverdacht, potenziell radikalisiert, gewaltbereit und demokratiefeindlich zu sein. Und die Mehrzahl der Menschen in Deutschland neigt in Bezug auf den Islam zu weitaus stärkeren negativen Stereotypen und Feindbildern als mit anderen Religionen. Geht es um religiös begründete Gewalt, dann geht es um den Islam. Und das funktioniert auch umgekehrt. Geht es um den Islam, dann geht es um Gewalt. Das Bild des Islams ist erheblich schlechter als das Image von anderen Weltreligionen, wie das Christentum, Judentum, Buddhismus, Hinduismus und viele andere weitere Religionen. Auch im Kontext der anderen Religionen sind extremistische und repressive Phänomene natürlich vorhanden, die aber weitgehend übersehen werden, vielleicht weil sie vor Ort nicht so relevant sind oder weil sie nicht vor Ort passieren. Und wenn sie aber angesprochen werden, dann nicht pauschalisierend. Also sie werden nicht angesprochen als Kollektiv. Die Zugehörigen der Religion werden nicht unter einer sozusagen, also pauschal sozusagen in einem Kontext als Kollektiv angesprochen. Vergleichen wir vielleicht Attentate. Wie oft werden schon Attentate und Gewaltakte thematisiert, die beispielsweise von christlichen Fundamentalisten etwa gegen Abtreibungskliniken und Ärzten verübt werden. Und wenn sie thematisiert werden, werden dafür alle Christen verantwortlich gemacht? Und müssen sie sich dann auch von Terrorismus distanzieren, wenn so etwas passiert? Es gibt viele religiös begründete Gewaltverbrechen und sie entsprechen sozusagen nicht den gängigen und machtvollen Narrativen über die genannten Religionen und damit auch eben über die Menschen, die den Religionen zugehören. Die Perspektive der Deutschen auf die genannten Weltreligionen ist wie folgt. Das ist eine Erhebung gewesen zu der Frage, welche Religion wird wie bedrohlich oder wie bereichernd wahrgenommen? Dieses Bild, ich hoffe, Sie können es nicht so gut wahrscheinlich bis hinten lesen. Es ging um die Frage, genau, welche Religion wird wie wahrgenommen? Ganz oben steht der Islam, Christentum, Judentum, Buddhismus und Hinduismus und Atheismus. Ganz klar ist beim Islam sozusagen die orangene, also Spalte sozusagen, und die rote zeigt, dass der Islam sehr bedrohlich oder eben bedrohlich wahrgenommen wird. Das ist eine Erhebung von 2013. Es gibt noch eine konkretere Grafik, die nur darstellt, wie die Wahrnehmung des Islams in Deutschland ist. Der Islam ist eine Bedrohung. Im Vergleich 2012 und 2014 ist das auch gestiegen. Der Islam passt nicht in die westliche Welt. Oder ich fühle mich durch Muslime wie ein Fremder im eigenen Land. Und man sollte Muslimen die Zuwanderung untersagen. Repräsentative Studien zeigen eindeutig, dass das Bild der Medien und der westlichen Öffentlichkeit von anderen großen Religionen deutlich besser ist als das des Islams, der als mit Abstand die gewaltsamste Religion betrachtet wird. Die Frage ist, ist nicht jede Religion in ihrem Anspruch vielleicht radikal und gegebenenfalls bedrohlich? In jeder Religion gibt es extreme und gewaltbereite Gruppen. Das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache. Wir machen heute keinen religionswissenschaftlichen Diskurs, aber jede Religion behauptet ja von sich, die richtige zu sein. Folglich kann es immer und überall Menschen geben, die diesen Wahrheitsanspruch als handlungsleitend verstehen und bereit sind, Gewalt als legitimes Mittel einzusetzen. Wird dieser Anspruch mit Gewaltbereitschaft eben verknüpft, ist die demokratisch-pluralistische Gesellschaft in ihren Grundwerten von Menschenrechten, Schutz von Minderheiten und gewaltfreier Konfliktlösung bedroht. Warum aber nun dieses außerordentlich starke Negativbild des Islams? Wieso wirkt der Islam eigentlich so bedrohlich? Ein sehr wichtiger Faktor, und auf den werde ich mich heute fokussieren, und ich blende gerade bewusst andere aus, wie reale Ereignisse in der globalen Welt. Aber ein wichtiger Faktor ist, und der oft unterschätzt wird, ist die Macht der Bilder und Sprache in medialen Berichterstattungen. Bilder und Schlagzeilen, die einen unmittelbaren Einfluss auf das Miteinander haben und nicht zuletzt auch auf den pädagogischen Alltag, wie wir später nochmal sehen werden. Dieses stark negative Narrativ über den Islam und die Musliminnen ist nicht erst seit kurzem oder wie oft behauptet seit dem 11. September 2001 in dieser Form sichtbar. Bevor wir uns aktuellen Themen und Bildern widmen, möchte ich kurz auf die Kontinuitäten des Negativ-Images des Islam eingehen. Bereits seit Jahrzehnten ist das mehrheitlich negative Islambild in westlichen Medien Forschungsgegenstand auf internationaler Ebene. Diskursanalysen haben festgestellt, dass eine selektive Wahrnehmung negativer Ereignisse und Entwicklungen bezüglich des Islams vorherrscht und ein Feindbild nach ganz klassischem Muster entstanden ist. Wie der Islamwissenschaftler und ein sehr wichtiger Experte zu dem Thema Darstellung des Islams und Muslime in Deutschland historisch und heute, das ist Professor Kai Hafiz, der auch aus Erfurt ist, aus der Uni hier, er hat in seinen Untersuchungen festgestellt, dass gerade das Verhältnis des Fortlebens zentraler alter Klischees des Islams bei gleichzeitiger Differenzierungen des Islambildes in einigen wenigen Randbereichen das eigentliche Signum der Medienberichterstattung ist. Der Islam hat im Westen seit 1400 Jahren, so würde das Professor Hafiz sagen, eine schlechte Presse. Und die heutige Mediengesellschaft hat mit dieser Tradition nicht gebrochen, sondern ganz im Gegenteil. Das Narrativ wurde wiederbelebt und die alte Vorstellung vom vermeintlichen Orient-Okzident-Gegensatz in der Gegenwart wird ständig reproduziert, wie wir heute auch von ganz plakativen Beispielen sehen werden. Trotz einzelner Beiträge, die sich um eine differenzierte Berichterstattung über den Islam und die Musliminnen und Muslime sowie die islamische Welt bemühen, konzentriert sich die mehrheitliche Berichterstattung tendenziell auf angstmachende Facetten, Bedrohungsszenarien und die zunehmende Islamfeindlichkeit sowie der antimuslimische Rassismus wird dadurch gefördert, indem mitbestimmt wird bzw. auch klar bestimmt wird, worüber man spricht, wenn man so an den Islam denkt. Auch hat eine Langzeituntersuchung von Printmedien in Deutschland im Zeitraum der 1940er bis 1990er Jahre ergeben, dass fast die Hälfte der Beiträge den Islam im Zusammenhang eines Gewaltereignisses oder ähnlich konnotierten Themen besprechen. Eine möglichst bekanntere Studie, vielleicht kennt der eine oder die andere auch diese Studie, ist über die Diskussion und Themen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF 2005, 2006. Sozusagen hat man diese Studie gemacht. Und genau diese beschriebene Tendenz nach den Ereignissen, hier ging es ganz explizit um bestimmte Berichterstattungen nach dem 11. September 2001, wo das Ergebnis sozusagen noch höher ausgefallen ist. In mehr als 80% der Sendungen und Beiträge über den Islam ging es um negative Themen wie Gewalt, Terrorismus, Radikalisierung, Integrationsschwierigkeiten, die Unterdrückung der muslimischen Frau oder Menschenrechtsverletzungen. Vielleicht kann man das ein bisschen besser sehen. An dem Bild gerade bis hinten hin. Was stellen wir fest? Wir stellen fest, Empfängerinnen und Konsumentinnen der Medien, also wir alle hier im Raum, Menschen in Deutschland bekommen den Islam mit negativen Ausdrücken präsentiert. Oft werden auch Fragezeichen in den Schlagzeilen eingeführt, so rhetorische Fragezeichen, damit es noch diplomatisch klingt, politisch korrekt und vor allem auch nicht hetzerisch. Und in den Erfahrungen in den Fortbildungen, die ich mache mit pädagogischen Fachkräften, wird dann oft gesagt, naja, da steht ja noch ein Fragezeichen dahinter, vielleicht ist der Islam doch nicht so böse. Wir werden uns gleich ein paar Bilder anschauen. Die Frage ist natürlich, ob diese vermeintlich offen formulierten Schlagzeilen aber nicht eine grundlegende Annahme, sozusagen eine grundlegende Tendenz der Annahme nahelegen, dass der Islam mit Gewalt irgendwie zusammenhängt. Ja, das passiert sozusagen dadurch. Zumindest muss man sich mit Gewalt auseinandersetzen, wenn es um den Islam geht. Schauen wir uns ein paar Bilder an, wie der Diskurs aussieht, wie einige Bilder aussehen, die weitere Bilder in unseren Köpfen produzieren und ständig reproduziert werden und irgendwann vielleicht auch verinnerlicht werden. Ja. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder, die seit 2002 bis heute zu sehen gewesen sind. Und es ist eine Auswahl, man könnte sagen, es ist eine willkürliche Auswahl von mir. Gleichzeitig habe ich eben ausgeführt, es gibt viele repräsentative Studien, die genau das eben auch darstellen. Es sind Bilder, die ich oft am Kiosk im Bahnhof gesehen habe. Ich habe die Zeitschrift gekauft und dann die Bilder einfach eingescannt, dann hatte ich sie. Oder eben von anderen Leuten zugeschickt bekommen. Diese Bilder, die ich Ihnen zeige, können auf unterschiedlichen Ebenen analysiert werden. Klar ist für mich sozusagen die Konnotation mit dem Islam. Also was für Gefühle werden ausgelöst, wenn man dieses Bild eben sieht. Mekka, Deutschland, die stille Islamisierung. Vielleicht kennen Sie dieses Bild? Schon mal gesehen? Hand hoch, wäre interessant. Es gibt ein paar, genau. Dieses Bild ist von, oder ich lasse mal raten, von wann ist das Bild? Jemand eine Ahnung? Einfach mal einen Tipp abgeben, ja? Ein Jahr? Ja, 2007. Und das ist das Interessante, weil man könnte meinen, es ist gar nicht so alt, aber es ist von 2007, das sind fast 10 Jahre. Die stille Islamisierung. Der Begriff Islamisierung wird heute von anderen Gruppen verwendet und würde der Spiegel oder viele andere Magazine gar nicht mehr wieder einführen. Ne? Es gibt viele Subgruppen, Pegida und anders genannt, oder andere rechtsorientierte Blogs, die dieses Bild auf ihren Blogs auch verwenden und sagen, wir hätten es schon früher wissen können, aber wir haben zu spät geschaltet. Oder dieses Bild von Cicero. Ist der Islam böse? Das meinte ich mit diesen Fragezeichen auch vorhin. Und unten drunter steht dann ISIS, Hamas und Hezbollah, also ganz klar terroristische Organisationen, die Gewalt, religiös begründete Gewalt auf jeden Fall ausüben. Deshalb ist die Frage, ob der Islam böse ist, auch so ein bisschen rhetorisch in diesem Kontext. Und natürlich auch die Darstellung der Frau, also eine identitätslose Person in dem Kontext, die gezeigt wird in einem Burka. Das ist übrigens ein Burka. Oft wissen viele Leute gar nicht, wie ein Burka aussieht. In dieser Form in Deutschland auch gar nicht, existiert gar nicht in Deutschland eigentlich. Wie gefährlich ist der Islam? Auch hier mit dieser Frage ist klar, da gibt es irgendwas Gefährliches in dieser Religion, aber wie gefährlich ist das denn? Und die Bildsprache spricht für sich natürlich, je nachdem, wie Sie das jetzt verarbeiten. Der heilige Hass. 12 Mohammed-Karikaturen erschüttern die Welt. Rätsel Islam, achten Sie auf die Augenbraue der Frau. Und es gibt noch sehr viele. Es gibt sehr viele Bilder. Hier ist eine Collage, wo viele zusammengefasst sind. Hier sind nicht die neuesten mit dabei, deshalb noch die Collage, wo noch ein paar von 2016 und 15 noch mit drin sind. Sehr oft ist eine Frau zu sehen. Das ist fast ein Thema für sich. Warum wird sozusagen der Islam so stark sexualisiert dargestellt? Womit hat das eigentlich was zu tun? Genau. Wir werden auf ein paar Bilder noch mal später eingehen. Das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen. Nun hinterlassen diese machtvollen Bilder natürlich Eindruck. Und diese Bilder beeindrucken und wirken auch tatsächlich. Ein, wie man sieht, über Jahrzehnt konstruiertes Fremd- und Feindbild. Das älteste Bild ist, würde ich sagen, das ist, wenn ich es nur kurz zeigen darf, das ist ziemlich alt, das ist von den 90ern. Die restlichen sind dann eher ab 2002. Dieses Fremd- und Feindbild, was hier konstruiert wird, des muslimisch Anderen, wurde kontinuierlich reproduziert in Wort und Bild. Wer ist eigentlich direkt davon betroffen? Vielleicht nur so als Info, eine von der Deutschen Islamkonferenz in Auftrag gegebene Erhebung zufolge leben zurzeit in Deutschland zwischen 3,8 und 4,3 Millionen Muslime. Warum nur eine Schätzung? Man kann Religionszugehörigkeit eigentlich nicht wirklich nachzählen. Das geht nur sozusagen bei christlichen Religionszugehörigkeiten und auch nur, wenn Menschen Kirchensteuer zahlen. Alles andere sind nur Schätzungen. Ich würde sagen, das sind Menschen, die sind direkt davon betroffen, von solchen Bildern, weil sie auch angesprochen werden. Im weitesten Sinne sind natürlich alle Menschen in einem demokratischen, pluralen Gemeinwesen betroffen, wenn gegen eine bestimmte Gruppe so viel sozusagen ja, Schlechtes zu sehen ist. Oft sind Musliminnen aufgefordert, sich von Gewalt und terroristischen Anschlägen zu distanzieren und zu erklären, dass sie Demokratie gut finden. Musliminnen sollen Stellung beziehen, ob der Islam oder sie selbst auch zu Deutschland gehören. Oft müssen sie auch erklären, dass sie nicht gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen. Sie müssen auch, sie gelten nämlich als, immer noch als Gefährdung für den Schulfrieden, wenn sie als Lehrerinnen ein muslimisches Kopftuch tragen. Muslimische Jugendliche werden als Problemfälle oder als Sicherheitsrisiko für Schule und oder Gesellschaft wahrgenommen. Klar ist durch diesen Beispielen, das Zusammenleben mit Musliminnen und Muslimen in Deutschland findet aktuell nicht auf Augenhöhe statt. Der muslimisch Andere wird in den Bildern selten als Individuum präsentiert. Viel eher wurde eine homogenisierte Gruppe der Musliminnen konstruiert und ihnen werden diverse Eigenschaften zugeschrieben. Ja. Den dominanten Diskurs zufolge scheint es daher Musliminnen nur noch im Kollektiv zu geben, nur noch als Gruppe. Sie sind als Individuen wenig bis gar nicht sichtbar und ihr wesentliches Identitätsmerkmal ist Religion bzw. ihre vermeintliche Religionszugehörigkeit. Das nennt man auch die Essentialisierung sozusagen der Religion. Essentialisierung in diesem Kontext meint die Reduzierung der jeweiligen Person auf dieses eine Merkmal und die Ausblendung von allen anderen Identitätsmerkmalen. Der Fokus auf die Religionszugehörigkeit, der uns heutzutage oft selbstverständlich normal scheint, in Debatten, wenn es um Migration oder Integration geht, ist Resultat einer Wahrnehmungsverschiebung, infolge derer aus den Menschen, die vormals als Gastarbeiter, Ausländer wahrgenommen worden sind, zunehmend Muslime geworden sind. Begriffe wie Migrant, Araber, Türke und Muslim werden oft synonym verwendet, wobei das Muslimischsein und das Deutschsein als sich gegenseitig ausschließende Kategorien benutzt werden. Bei einer Pegida-Demonstration, leider muss ich das zitieren, weil es bezeichnend ist, in Würzburg letztes Jahr warnte ein islamfeindlicher Blogger und Aktivist, der als Michael Mannheimer auftritt, in seiner Rede: In Pforzheim sind 90% aller Kinder unter 3 Jahren nicht mehr deutsch, sondern islamisch. Wollen wir eine solche Zukunft haben? Die Aussage verdeutlicht, wie Religion rassifiziert wird. Ja, also denn Muslime werden nicht nur als Religionsgemeinschaft, sondern auch als Abstammungsgemeinschaft gesehen. Sehr viele Parallelen auch zum Antisemitismus. Wer als Muslimin gilt, wer von muslimischen Eltern abstammt, das allein macht ihn oder sie bereits zum Problem oder eben sogar Gefahr. Von der Ausgrenzung betroffen sind daher nicht nur praktizierende Musliminnen und Muslime, sondern auch Menschen, die aufgrund ihres Aussehens oder ihren Namens als Musliminnen markiert sind. Unabhängig davon, ob sie sich selbst als solche identifizieren oder nicht. Und auf diesen Aspekt möchte ich noch näher eingehen. Im ganz normalen Alltag bedeutet dies für direkt Betroffene, also Musliminnen, dass sie eine ständige Reduzierung ihrer mehrdimensionalen Identität erfahren. Das heißt, andere Rollen wie Vater oder Mutter, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Sportler, Lehrer, was auch immer, das wird tendenziell ausgeblendet. Wenn es um die Sorgen eines Vaters geht, im Kontext zu Schwimmunterricht beispielsweise, wird genau dieselbe Geschichte anders erklärt und interpretiert, wenn die Person oder einen Migrationshintergrund hat oder vielleicht gegebenenfalls muslimisch ist. Es gibt da eine Übung, die wir öfter durchführen, die nennt sich die kulturelle Brille, wo wir verschiedene Namen mit derselben Geschichte in die Gruppe geben und die dürfen miteinander nicht sprechen. Und es ist ganz interessant, dass nur der Name, der einmal Sven ist und einmal Ibrahim sozusagen oder Ahmed, ganz andere Erklärungen auslöst für den Fall, um den Fall zu verstehen. Ja, es geht also nur um den Namen in diesem Kontext. Aussagen, Verhalten oder eben Bewegungen werden bei Musliminnen immer mit ihrer vermeintlichen Religionszugehörigkeit erklärt. Und diese gilt, wie eingangs ausgeführt, immer gefährlich, tendenziell bedrohlich. Ich sage ganz bewusst immer vermeintliche Religionszugehörigkeit, denn es bleibt oft irrelevant oder unklar auch, ob ihr Verhalten oder die soziale Praxis mit ihrer tatsächlichen Religion oder Religiosität zusammenhängt. Es spielt keine Rolle, wie religiös die als Musliminnen markierten tatsächlich sind, falls sie überhaupt Muslime sind und nicht lediglich aufgrund ihres Namens, ihres Aussehens als solche wahrgenommen werden. Ihre Sprache oder ihr Verhalten wird in konflikthaften Momenten mit Hilfe des Muslimischseins erklärt, das je nach Kontext und Perspektive auch als arabisch, türkisch, orientalisch, neuerdings auch nordafrikanisch bezeichnet wird. Es ist daher nicht so ganz richtig, und jetzt spreche ich über die Sprache, über die Begrifflichkeiten, wenn von einer steigenden Islamfeindlichkeit oder Islamkritik die Rede ist. Viel eher sollte man von einem ansteigenden antimuslimischen Rassismus sprechen. Lange Zeit wurde der Begriff Islamophobie verwendet, der durch die Islamfeindlichkeit oder Kritik eben dann ersetzt wurde. All diese Begriffe sind kritisch zu sehen, da sie nicht die rassistische Logik von antimuslimischen Diskriminierungsformen sozusagen beinhalten. Mit der Verwendung von Islam wird ein Zusammenhang mit dem Islam vermutet bzw. diskursiv eingeleitet. Welchen Stellenwert nimmt aber tatsächlich nun die Religion im antimuslimischen Rassismus ein? Es wird eine rhetorische Umwegkommunikation verwendet, die angeblich nur den Islam angreift, um dem Rassismusvorwurf zu entgehen. Neuere Strategien der politischen Rechte sind unter anderem, das Feindbild des Islam in der Bevölkerung zu verbreiten, und die religiös aufgeladene antimuslimische Rhetorik wurde durch die alte Parole Ausländer raus einfach ersetzt. Ja, rechtspopulistische Akteure nennen sich oft Islamkritiker, um ihre antimuslimischen Ressentiments zu rechtfertigen, als Form der Religionskritik. Dabei deutet schon der fehlende Gebrauch analoger Begriffe wie Christentumskritik, Judentumskritik darauf hin, dass der Islam herausgegriffen wird und es nicht um eine generelle Kritik an Religionen als Glaubenssysteme geht, was ja total legitim ist und was auch gemacht werden kann. Um Kritik von rassistischen Argumentationsweisen unterscheiden zu können, reicht das Kriterium, dass nur der Islam angeprangert wird, daher nicht aus. Der beschriebene Mechanismus folgt einer rassistischen Logik, die Menschen aufgrund unbestimmter und unbeeinflussbarer Merkmale zu einer konstruierten, anderen Gruppe macht, die mit bestimmten Eigenschaften und Zuschreibungen homogenisiert wird. Ich sehe ein Merkmal, ich ordne dieses Merkmal einer Gruppe zu und werte diese Gruppe ab. So funktioniert Diskriminierung und Rassismus im ganz klassischen Sinne. Yasemin Schumann beschreibt antimuslimischen Rassismus wie folgt: Muslime und Menschen, die als Muslime markiert werden, werden als homogene und essentialistische Gruppe konstruiert, die im Verhältnis zur ebenfalls konstruierten Eigengruppe als weniger zivilisiert, weniger emanzipiert und weniger frei und weniger fortschrittlich konstruiert wird. Auf dieses Markiertsein werde ich jetzt noch ein bisschen näher eingehen. Eine Studie, die vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung unter der Leitung der Professorin für Soziologie Naika Furutan durchgeführt wurde, hat dieses Markiertsein nämlich empirisch belegt. Ich werde Ihnen jetzt diese Studie ein bisschen genauer vorstellen. Es ging hierbei um die Frage, ob sogenannte Integrationsbemühungen seitens der Muslime die Akzeptanz der weißen Mehrheitsgesellschaft positiv wahrgenommen werden oder nicht. Dabei wurden Menschen gebeten, sich eine imaginäre Person vorzustellen, die in der Nachbarschaft wohnt. Und die Beschreibung der imaginären Person unterschieden sich immer wieder mal. Mal war es ein Mann, mal eine Frau, mal ein Muslim, mal ein Christ. Und mal in einer Moscheegemeinde engagiert, mal in einer Kirche oder in einem Altenheim. Die Forschenden wollten wissen, ob sie es als angenehm oder unangenehm empfinden würden, wenn die Person in ihre Familie einheiratet. War die Person, die sich die Befragten vorstellen sollten, ein Mann, dann ließ sich Folgendes beobachten. Die Information muslimisch, das sind die oberen zwei Spalten, reichte aus, um negative Einstellungen zu erzeugen. Fast 30% der Befragten gaben an, es sei ihnen unangenehm, wenn die Person in ihre Familie einheiraten würde. Dabei war es nachrangig, ob die Person Ibrahim oder Stefan hieß, ob sie Abitur gemacht hat oder sich im Altenheim engagiert. All das veränderte die Einstellungen nicht zum Positiven. Und jetzt die unteren zwei Balken. War der Mann christlich, erzeugte der Name Ibrahim einen negativen Effekt. Selbst wenn die Person die gleichen Eigenschaften hatte wie Stefan, war sozusagen, die Emotionen waren eher negativ. Es war so lediglich der Name Ibrahim, der ein negatives Gefühl auslöste. Und das negative Gefühl gegenüber Stefan verdreifachte sich, wenn er als muslimisch beschrieben würde, also ein muslimischer Stefan. Egal, ob er eine hohe Bildung oder ein soziales Engagement vorweisen konnte. Hier vermuten die Forscherinnen, dass negative Bilder über Konvertierte zu diesem Aussageverhalten geführt haben. Bereits früher haben Untersuchungen nach der Einheirat von Angehörigen verschiedener religiöser Gruppen gefragt. In der allgemeinen Bevölkerungsbefragung der Sozialwissenschaften, das war 2012, sagten noch mehr als 43%, dass ihnen die Einheirat eines Muslims in ihre Familie eher unangenehm wäre. Vorbehalte zeigen sich auch bei muslimischen Frauen. Sie wurden bei den gleichen Kategorisierungen dennoch negativer bewertet als christliche Frauen. Und wenn sich eine muslimische Frau in einer Moscheegemeinde engagiert, sieht man auch jetzt die zwei Balken, wird sie deutlich negativer bewertet als eine Muslimin, die sich im Altenheim engagiert. Insgesamt, so die Forscherin, besteht bei rund 30% der Bevölkerung eine ablehnende Grundhaltung gegenüber muslimischen Männern, die nicht durch Bildungsaufstiege, soziales Engagement oder Partizipation von Muslimen abgebaut werden kann. Diese Studie ist vom Frühjahr 2016. Es gibt noch weitere Studien, die etwas älter sind. Die Studie von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2010 oder 2015 eine Studie, die Diskriminierung und Benachteiligung auf dem Wohnungsmarkt und Arbeitsmarkt empirisch belegt haben. Also das zu sagen, dass nur der Name immer ausgereicht hat für negative Erlebnisse oder Benachteiligungen. Für den pädagogischen Alltag in Schule und Jugendeinrichtungen bedeutet das natürlich sehr viel. Zwar noch sehr wenig empirisch belegt, bis heute noch nicht so ganz genau, aber es gibt eine systematische Benachteiligung im pädagogischen Miteinander. Also ein muslimisch klingender Name und auch ein bestimmtes Aussehen bringt Nachteile mit sich, auch im Schulalltag. In diesem Kontext sollte nicht unerwähnt bleiben die Langzeitstudie gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit unter Leitung des Bielefelder Erziehungswissenschaftlers Wilhelm Heidmeier, die von 2002 bis 2012 eine Befragung bezüglich menschenfeindlicher Einstellungen in der Bevölkerung durchführte. Eine signifikante Ablehnung von Musliminnen unter der nicht-muslimischen deutschen Bevölkerung war nur ein Ergebnis davon. Fast 3/4 der Befragten lehnten die Aussage ab, dass die islamische Kultur in die westliche Welt passe. Und 1/4 war der Ansicht, dass Musliminnen die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden sollte. Deutlich wurde dies unter anderem auch am Erfolg des Buches »Deutschland schafft sich ab«, in dem der Sozialdemokrat Thilo Sarrazin, ein ehemaliger Finanzsenator in Berlin und zum Zeitpunkt der Publikation Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, Muslime als Integrationsverweigerer, rückschrittlich, kriminell und vieles mehr diffamierte. Sein Buch war ein Bestseller und hat Verkaufsrekorde verursacht. Um antimuslimischen Rassismus zu verstehen, muss eine rassismuskritische Perspektive im Kontext von postkolonialen Studien und Theorien einbezogen werden. Wenn wir heute von einer postkolonialen Gesellschaft sprechen, neben der postnationalsozialistischen, dann geht es um die Jetztzeit, um die Gegenwart nach dem historischen Kolonialismus, der nicht in eine reine Vergangenheit übergegangen ist. Es geht um die gegenwärtige und sehr reale Verbindung mit der Geschichte. Denn die Kontinuitäten der Kolonialdiskurse bis in die heutige Zeit müssen in der Auseinandersetzung mit gegenwärtigem Rassismus zusammengedacht und mitreflektiert werden. Auf diese rassismuskritische Perspektive im Kontext der Bildungsarbeit werde ich dann nochmal eingehen, bevor ich abschließe. Die rassistische Konstruktion bringt eine Dichotomisierung hervor, also eine antagonistische Ordnung zwischen einem Wir und die anderen, die nur in höchst klaren und ausgeprägten Machtverhältnissen so lange existieren kann. Das Wir ist die machtvolle Mehrheitsgesellschaft gegen die anderen Minderheiten. Aber eigentlich geht es nicht um Zahlen. Es geht eigentlich nicht darum, wer in der Mehrheit und in der Minderheit ist. Aus dieser postkolonialen Perspektive ist nämlich die Erkenntnis, dass es vielmehr darum geht, es nicht um die quantitative Frage geht, wer mehr und wer weniger ist, sondern wer sozusagen in der dominanten Position ist. Deshalb wird von Dominanzgesellschaft gesprochen und weniger von Mehrheitsgesellschaft. Also Dominanzgesellschaft, die einen bestimmten Diskurs seit Jahrzehnten mitbestimmt und reproduziert und dadurch ihre Dominanz und Macht ständig reproduziert und sichert. Es geht um viele andere, zu Minderheiten gemachten Positionen, nennt man auch minorisierte Positionen, die sich eigentlich gar nicht definieren lassen, aber abgrenzen lassen von einem Wir. Denn da, also sozusagen das, was sie nicht sind, ist das große mehrheitliche Wir. Der britische Kulturwissenschaftler und Rassismusforscher Stuart Hall hat mal in einem Interview gesagt, und das macht es nochmal ganz gut klar, die weißen Engländer sind nicht deshalb rassistisch, weil sie die Schwarzen hassen, sondern weil sie ohne die Schwarzen gar nicht wissen, wer sie sind. Und diese Erkenntnis ist wichtig, denn erst in der Abgrenzung zum anderen wird die machtvolle Eigengruppe erst konstruiert. Dieses so sehr leicht dahergesagte Wir und Ihr ist eine machtvolle Rhetorik, die im Kontext von antimuslimischem Rassismus verstärkt zu beobachten ist. In der postkolonialen Theorie nennt sich diese Praxis Othering. Das kommt aus dem Englischen. Da steckt das Other, das Ander mit drin, jemanden anderen. Also basierend auf diese Wir- und Ihr-Konstruktionen wird das Ihr zum vermeintlich gänzlich anderen, der im Gegensatz sozusagen, der als emanzipiert, aufgeklärt, tolerant, demokratisch und gebildet gedacht wird. Es werden elementare Differenzen konstruiert, die sehr negativ bewertet werden und immer wieder betont werden. Othering kann man auch übersetzen als das willkürliche Fremdmachen. Und es funktioniert in medialer Sprache ganz leicht und wunderbar. Auf jeden Fall wird durch diese ganzen Bilder, die wir uns gleich anschauen werden, ganz klar, dass Musliminnen unumstritten nicht zu diesem Wir gehören, ja, also nicht zum gesellschaftlichen Wir. Gleich wenn es seitens einiger pluralistisch-demokratischer Politikerinnen den Versuch gibt, immer wieder die Musliminnen und den Islam zu Deutschland zugehörig zu erklären. Ist aber klar, wenn wir uns die Bilder gleich anschauen, es gibt ein anderes Wir-Verständnis, was weit verbreitet ist. Dieses Bild auch von Cicero von 2015, bewusst gesagt, ist ein Kunstmagazin, das ist auch sehr schön, könnte man ja auch so mal sehen, aber wo dieses Wir und Ihr sehr plakativ, sehr schnell klar wird. Kampf der Kulturen, Huntingtons Prophezeiung und der Dschihad in Europa. Beschreiben muss ich es nicht, Sie sehen es ja schon, mit Huntington ist sozusagen eine Erinnerung an Samuel Huntington, einen Politikwissenschaftler, der einen Clash of Civilizations, der in Deutschland in Kampf der Kulturen übersetzt wurde, also soll daran erinnern, wo sozusagen verschiedene Gruppen auf der Welt definiert worden sind, die im Gegensatz zueinander stehen. Beispielsweise auch der Islam und Westen. Wenn man sich näher damit auseinandersetzt, wird klar, der Islam, die islamische Welt ist erstmal über Religionszugehörigkeit definiert und der Westen ist erstmal was Geografisches. Also man kann sich noch sehr viel mit Huntington beschäftigen. Ich dachte irgendwann, er ist out, aber sozusagen 2015 wird er wieder öfter zitiert, was auch ganz interessant ist und diesen Diskurs natürlich auch nochmal besser beschreibt. Das ist aber eine kommunikative Konstruktion, ja, der Kampf der Kulturen. Eine weitere Darstellung auch von Wir und Ihr, ja, ganz plakativ, Provokation Burka, muss die offene Gesellschaft die Vollverschleierung ertragen. Was ganz oft sozusagen hier in diesem Kontext passiert, dass extreme Positionen aufeinandertreffen. Also Vollverschleierung, wie gesagt, wie relevant ist es auch, wenn man jetzt hier von Zahlen sprechen würde in Deutschland. Ein ganz interessanter Artikel gewesen dahinter, aber sozusagen dieses plakative Othering, so sehen die anderen aus, ist hier auf jeden Fall ganz leicht mit drin. Allahs rechtlose Töchter, muslimische Frauen in Deutschland, hier wird auch der andere dargestellt. Das ist ein älteres Bild auch von 2004. Und ein letztes Beispiel, ich habe noch ein paar mehr. Muslime in Deutschland, wer sie sind, also unbekannte Nachbarn, wer sie sind, wie sie denken und wie sie leben. Ja, wir müssen den anderen beschreiben, den anderen darstellen, um zu wissen, wer wir vielleicht sind. Es gibt noch viele weitere Beispiele, wo diese Spaltung sozusagen sichtbar wird. Insbesondere wurde das dieses Jahr nochmal sehr plakativ dargestellt nach Köln. Also ich brauche nur Köln sagen und jeder weiß irgendwie auch, was ich meine. Das spricht auch für sich. Beispielsweise dieses Bild vom Fokus im Januar 2016, Frauen klagen an nach den Sexattacken von Migranten. Sind wir noch tolerant oder schon blind? Wo auch mit der Sprache schon mit drin steckt. Ja, wir gegen die Migranten, also steckt sozusagen bei diesen Fragen auch schon mit drin. Es geht um die Problematik Sexismus, die mit einer sexistischen Darstellung angegangen wird. Also auch da sozusagen schon ein Problem. Und was hier ganz klar wird, ist eine weiße Frau, die mit schwarzen Händen sozusagen, ne, es gibt wir und die anderen, die, die uns bedrohen. Also dieses Bedrohungsszenario, was aufgebaut wird, ist hier sehr stark zu sehen. Auch im Kontext der Geschehnisse sozusagen nach Köln sieht man hier von der Süddeutschen Zeitung, vielleicht muss man auch dazu sagen, die Süddeutsche Zeitung hat sich auch entschuldigt gehabt für dieses Bild. Also es geht um dieses Schwarz-Weiß-Motiv, wo eine schwarze Männerhand zwischen zwei weißen Frauenbeinen greift. Und die Zeile darunter war, viele junge Muslime können nicht entspannt dem anderen Geschlecht begegnen. Ja. Das hatte europaweite Konsequenzen auch, diese Ereignisse. Und ich zeige bewusst jetzt nochmal zwei Bilder, die aus einem anderen Kontext sind. Hier ein polnisches Magazin, eine sehr konservative Zeitschrift, die hier übersetzt bedeutet, dass die islamische Vergewaltigung von Europa, wenn es jetzt richtig übersetzt ist, genau, und wo eine Frau mit der EU-Fahne sozusagen bedeckt, von Männern, die ja von dunkelhäutigen Männern sozusagen angegriffen wird. Und ein letztes Bild noch in diesem Kontext, eine Zeitschrift aus Österreich, Falter, wo ein paar Frauen zu sehen sind und sehr viele Männer, die sozusagen einem alten Klischee von dem Ausländer und wie auch immer entsprechen. Und hier sozusagen gab es vom Presserat in Österreich eine Mahnung, beziehungsweise wurde dort ganz klar gesagt, dieses Bild ist diskriminierend und der Presserat hat sozusagen eine Stellungnahme sozusagen von der Macherin sowie von der Zeitschrift gewünscht. Und das wurde sozusagen viel diskutiert, was natürlich auch interessant ist, aber das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Ich habe hier noch sozusagen zu diesem Kontext Bedrohung, abgesehen von diesem Bild, wo die Bedrohung auch klar ist, dieses kennen wir auch, noch ein anderes Bild vom deutsch-polnischen Magazin Mona Lisa im Kopftuch, der neue andere, eine Prüfung für die Europäer. Und es hat sehr viel mit die Frau, die sozusagen unsere Frauen, die bedroht werden vom muslimisch anderen, ist sehr oft in vielen, vielen Bildern zu sehen. Ich habe, wie Sie sehen, auch sehr stark mit Coverzeitschriften jetzt gerade gearbeitet, sehr bewusst. Ja. Man könnte auch viele andere nehmen. Aber das finde ich hier ganz interessant. Und eine Zeitschrift, die ich noch nicht so lange kenne, Tumult, ist eine Zeitschrift, die den Rechtspopulisten eine intellektuelle Stimme gibt, wo eine ganz klare Position auch verhandelt wird. Also der Herausgeber Frank Böckelmann nahm auch an Demonstrationen in Dresden, Pegida-Demonstrationen teil, wo in dieser Zeitschrift auch, also ich weiß nicht, ob die das Bild ganz gut erkennen, aber es ist Maria, die verdeckt wird. Ja. Also auch ganz interessant. Also wichtige europäische Personen oder Wahrzeichen, Symbole wie Mona Lisa, Maria und so weiter und so fort oder die Venus bei Cicero sind sozusagen auch bedroht. Das sind ja die Wahrzeichen oder die grundlegenden Werte Europas. Gut, das waren jetzt die vielen Bilder. Wir gucken uns jetzt an, was passiert eigentlich im Schulalltag. Antimuslimischer Rassismus ist natürlich nur eine Form von Rassismus und wird in pädagogischen Räumen ja sehr subtil, aber auch offen praktiziert und sehr wenig reflektiert. Antimuslimischer Rassismus als Begriff, als Konzept und auch als Erscheinungsform wird von Pädagoginnen mit Skepsis anerkannt, da die Benachteiligungen, die für muslimische Schülerinnen entstehen, die zum Teil auch anerkannt werden, aber eigentlich doch nichts mit Rassismus zu tun haben. Diese klassische Abwehr von Rassismus formiert sich aus dem grundsätzlichen Unbehagen. Im postnationalsozialistischen Deutschland gäbe es keinen Rassismus mehr seit dem Ende des Holocaust. Es fehlt das Aufziehen einer postkolonialen Brille, die ebenfalls eine wichtige Grundlage für die Konstitution und Realität der heutigen deutschen Gesellschaft ist. Diese doppelte Perspektive gilt es unbedingt einzunehmen bei dem Versuch, Bildungsprozesse in einer Gegenwart zeitgeschichtlicher Nachwirkungen zu reflektieren und dabei sowohl Zusammenhänge als auch Unterschiede festzustellen. Und zu vermitteln vor allem. Nun, die abwehrende Haltung überträgt sich auf die Schule wie folgt. Wenn ich angefragt werde für eine Fortbildung zum Thema Diskriminierung, religiöse Vielfalt, wie auch immer, wird mir erklärt, wir haben viele Muslime an der Schule, Das war's. Das ist die Erklärung. Wir haben viele Muslime an der Schule und dann sollte für mich klar sein, deshalb ist es natürlich klar, dass man eine Fortbildung braucht, um zu wissen, wie man mit ihnen umgeht. Ist ein bisschen zugespitzt jetzt dargestellt. Wir wissen ja alle, was dahinter steckt. Das ist der ganze Diskurs, die ganze Wahrnehmung. Die Feststellung also, dass Muslime an der Schule sind oder im eigenen Klassenzimmer sitzen, wird dann zur Erklärung, warum man sich mit den Themen Diskriminierung auseinandersetzen muss oder mit Religion, mit religiöser Vielfalt. Diese sehr, und in den Folgesätzen avancieren dann genau dieselben Schülerinnen und Schüler zu Problemkindern, Herausforderungen oder Verursachern und Tätern von diversen Konflikten im Miteinander an Schulen. Diese defizitorientierte Wahrnehmung von Musliminnen, also Muslime gefährlich, gewalttätig, potenziell radikalisiert, also ein Problem, erscheint im Kontext der Diskurse, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, schon fast als logische Konsequenz. Ja, wir haben gesehen, nicht nur im Mainstream-Diskurs werden Musliminnen als bedrohlich, fremd und gewalttätig konstruiert und der Islam als antidemokratische und rückständige Religion erklärt. Jugendliches Fehlverhalten, sobald es sich um einen muslimischen Schüler handelt, wird sofort mit der Herkunft oder mit der vermeintlichen Religionszugehörigkeit erklärt. Sei es eine frauenfeindliche Äußerung, die man auch von Mario Barth kriegen kann, weil ich habe vorhin im Zug noch einen Artikel gelesen, was Mario Barth so schreibt, oder ein antisemitisches Vorurteil, das ich auch in der FAZ lesen könnte, oder die Neigung zu gewaltvollem Handeln. Alles wird ethnisiert, religiös konnotiert bzw. muslimifiziert. Ja, währenddessen uns allen hier bestimmt klar ist, frauenfeindliche Äußerungen sind in Deutschland, in Europa auch anderswo zu finden. Antisemitismus ist insbesondere ein europäisches Phänomen und unter anderem ein Export in die ehemals kolonisierten Staaten gewesen. Aber ein Thema für sich nochmal. Gewalt ist ein internationales Phänomen und auch die Kombination von allen menschenfeindlichen Einstellungen findet sich bei vielen Menschen wieder. Ein Beispiel, das ich Ihnen gerne vorstellen würde zu diesem Thema, die Wahrnehmung von Musliminnen und Muslimen. Im Rahmen einer Fortbildung zum Thema Umgang mit religiöser Vielfalt an einer beruflichen Schule berichtete eine Lehrkraft von einer aus ihrer Sicht sehr heiklen Situation. Die Lehrerin beschrieb ihre Schülerin als kopftuchtragend und ging daher davon aus, diese sei muslimisch. Die Schülerin befand sich in der Ausbildung zur Erzieherin und musste sich jetzt nun aussuchen, wo sie sozusagen ihr praktisches Jahr macht. Die Lehrerin hat sozusagen im Laufe der Vorbereitungen, ist der Lehrerin eingefallen, es gibt einen muslimischen Kindergarten und das würde doch so gut passen. Die Schülerin reagierte erstmal sehr verhalten auf diesen Vorschlag, im muslimischen Kindergarten ein Praktikum zu machen und auf mehrmaliges Nachfragen und Anpreisen des Kindergartens als Einrichtung, als Einsatzort sozusagen, reagierte die Schülerin eher skeptisch und schließlich ablehnend. Die Lehrerin war sehr irritiert und konnte nicht nachvollziehen, warum für die Schülerin der muslimische Kindergarten als Praktikumsplatz nicht in Betracht kam. Bei der Durchsicht einer Liste mit weiteren denkbaren Einsatzorten reagierte die Schülerin dann sehr euphorisch auf die Möglichkeit, ihr Praktikum in einem Waldkindergarten zu machen. Dies sei genau das, was sie sich vorgestellt hatte. Wald, Natur, wunderbar. Die Lehrerin war über diese Auswahl sehr erstaunt und äußerte dies auch gegenüber der Schülerin. Und in der Reflexion dieser Situation im Rahmen unserer Fortbildungen konnte die Lehrkraft dann sehr klar benennen, dass sie alleine für die Irritation im Gespräch mit der Schülerin verantwortlich war, da sie ihre Annahmen bezüglich möglicher Präferenzen der Schülerin auf diese projiziert hatte und sich damit unwohl fühlte. An diesem Beispiel wird die Wirkmächtigkeit von Zuschreibungen deutlich, die aufgrund vermeintlicher religiöser Zugehörigkeit entstehen und in sozialen Interaktionen zu Irritationen und auch zu Verletzungen führen können. Es war die Annahme der Lehrerin, das Kopftuch der Schülerin sei ein Ausdruck besonderer Religiosität. Die Schülerin kann sehr unterschiedliche Motive für das Tragen eines Kopftuchs haben. Das wird tendenziell im Mainstream-Diskurs nicht sichtbar. Es kann natürlich religiös bedingt sein, kann auch traditionell motiviert sein, kann auch ein Trend sein, Fashion oder aus Solidaritätsakt. Aber auch die aus dieser Annahme folgenden Zuschreibungen der Lehrkraft sind Fremdzuschreibungen und haben offenbar wenig mit der Selbstbeschreibung der Schülerin zu tun. Die Zuschreibung nämlich, dass das Muslimischsein den wesentlichsten Teil der Identität der Schülerin ausmacht. Das heißt, die Lehrerin essentialisiert diesen Identitätsaspekt. Also genau hier findet Essentialisierung statt. Muslimisch zu sein sei so bestimmend, dass alle anderen Identitätsaspekte, wie zum Beispiel Interessen an Natur treten sozusagen hinter die religiöse Zugehörigkeit. Diese Erfahrung von Fremdzuschreibungen und der Essentialisierung von Religion machen vor allem Musliminnen, wenn Religion als nahezu einziges identitätsbestimmendes Merkmal wahrgenommen wird. Für viele wirkt dieses Beispiel als total unproblematisch. Ist doch nett gemeint, ist doch alles gut. Das kann auch sein. Ich habe bewusst ein Beispiel genommen, wo es nicht so schnell klar wird, also wo es nicht direkt um Gewalt und Terrorismus und so weiter und so fort geht, sondern wo ganz subtil im Miteinander etwas passiert, was die Lehrerin im Nachhinein gut reflektieren konnte, aber in dem Moment sozusagen hat es sie total überfordert und sie wusste nicht, was sie damit machen soll. Und das ist wichtig, sozusagen diese ganz kleinen Situationen im Alltag immer wieder zu reflektieren. Ich habe aber trotzdem noch ein Beispiel, ein anderes, das vielleicht ein bisschen mehr dem klassischen Fällen entspricht. Die Schweigeminute. Also nach den Terroranschlägen in Paris vor einem Jahr im November 2015 wurde an vielen Schulen bundesweit eine Schweigeminute für das Gedenken an die Opfer gewidmet. Und im Austausch mit vielen Kolleginnen ist der folgende Fall sehr ähnlich an vielen, vielen Schulen passiert, wirklich bundesweit. Also ich kann jetzt nur von den Fällen erzählen, die mir berichtet wurden, aber im Austausch mit Kolleginnen auch in Berlin und so weiter und so fort haben wir festgestellt, dass es öfter passiert. Und zwar haben sich während dieser Schweigeminute muslimische Schülerinnen und Schüler geweigert, diese Schweigeminute mitzumachen. Und ein Schulsozialarbeiter erzählte mir, das waren nur muslimische Schüler, wahrscheinlich sind sie alle radikalisiert und sympathisieren wahrscheinlich sogar mit den Tätern. An einer anderen Schule erzählte mir eine Lehrerin, sie habe etwas ganz Innovatives gemacht, nein, das ist jetzt böse, also sie hat einfach gefragt, warum macht ihr nicht mit? Warum möchtet ihr diese Schweigeminute nicht mitmachen? Und die Schülerinnen erklärten, es gab doch auch Anschläge in anderen Städten, wie zum Beispiel in Beirut 2 Tage vorher. Warum gedenken wir nicht allen Opfern von terroristischen Anschlägen? Das ist ungerecht. Und die Annahme des Schulsozialarbeiters im anderen Fall, ja, sowie von vielen, vielen anderen Lehrkräften, also diese Verweigerung der Schweigeminute hat zu Krisengesprächen geführt und zu vielen anderen Momenten der Überforderung. Aber die Annahme, die Verweigerung der Schweigeminute durch wenige Schülerinnen sei Ausdruck einer radikalen Ideologie, ist eine diskriminierende Fremdzuschreibung. Ja? Die Schülerinnen werden in ihrer Fremdwahrnehmung wieder auf ihr Muslimischsein reduziert, ihre Handlungen aufgrund religiöser Zugehörigkeit und dadurch als radikal auch diffamiert. Ja? Es wird sogar eine Sympathie mit Mörderinnen unterstellt. Bei diesem Beispiel, wir können sie jetzt nicht sehr lange diskutieren oder analysieren, was kann man dagegen machen? Da wäre zumindest Nachfragen ganz gut und die Lehrerin, die erfahren hat, es geht eigentlich um eine unfaire Behandlung von Opfern oder das Gedenken an Opfern, das sollte man vielleicht eher anders machen, war schon mal ein guter Schritt. Und bei diesem Beispiel könnte man natürlich auch Selbstreflexion einfach nochmal erneut beginnen. Also warum werden tatsächlich eben nur Schweigeminuten an Schulen veranstaltet, wenn Europa oder der Westen angegriffen wird? Natürlich ist es wichtig, diese abzuhalten, aber kann man vielleicht genau in diesem Kontext mit Schülerinnen auch über bestimmte Schieflagen sprechen, Eurozentrismus oder Postkolonialität, natürlich immer nicht mit den Begriffen, aber man könnte über globale Ungleichheiten auch vielleicht sprechen. Ja? Das sei jetzt mal dahingestellt. Gut, bedeutet muslimisch sein immer religiös und dann noch immer radikal sein? Ja, wie drückt sich Religiosität auch tatsächlich aus? Ist jemand schon religiös, weil er oder sie betet? Das ist auch ein Fall, der sehr oft vorkommt. Oder weil er oder sie sich an religiöse Essensvorschriften hält? Oder ist jemand religiös, weil er oder sie ein Kleidungsstück oder ein Symbol trägt? Es empfiehlt sich, und das aus der Praxis, keine klare und starre Definition von religiösen Ausdrucksformen zu suchen. Würden nun 10 Menschen gefragt werden, was muslimische Religiosität bedeutet, würden wir vielleicht 11 verschiedene Definitionen bekommen. Kritisch hinterfragen müsste man, welches Verhalten und welche Handlungen überhaupt als religiös wahrgenommen werden. Im pädagogischen Miteinander werden nämlich oft religiöse Handlungen als radikal gedeutet. Das ist noch der Schritt danach. Weil eine Schülerin zum Beispiel begonnen hat, ein muslimisches Kopftuch zu tragen nach den Sommerferien, werden Schulkonferenzen, Krisengespräche und vieles weitere geplant. Zum Beispiel, ja, es geht nur um sozusagen vielleicht die Bewegung hinzu, ich möchte meine Religiosität ausleben. Weil ein Schüler vielleicht der Lehrerin nicht die Hand schüttelt, wird er auch als radikal erklärt. Hat es sozusagen in diesem Beispiel vielleicht geht es einfach nur um einen Schüler, der die Lehrerin provozieren möchte, ganz unabhängig von religiösen Aspekten. Oder vielleicht genau im Gegenteil, er möchte den Respekt eben ausdrücken, indem er einer Frau nicht die Hand gibt. Für viele klingt das oft paradox, aber fragt man muslimische Männer, die das schon ewig machen, ist das genau die Motivation hinter einem verweigerten Handschlag? Eine Respektgeste. Weil sich eine Gruppe von Schülerinnen einen Gebetsraum in der Schule wünscht, werden sie auch oft als radikal diffamiert. Geht es tatsächlich um Jugendliche, die sich radikalisieren oder um solche, die ihre Rechte wahrnehmen möchten? Stichwort Religionsfreiheit. Es ist wichtig mitzudenken, dass die Motivation hinter all diesen Handlungen auch der Ausdruck von jugendlicher Provokation sein kann oder eben auch religiöse Frömmigkeit. Die zuschreibende Wahrnehmung von muslimischer Religiosität als besonders gefährlich steht in unmittelbarem Zusammenhang natürlich mit den politischen Diskursen und medialen, die wir kennen. Also auch konvertierte sozusagen Menschen, die zu, oder vor allem Männer, die zum Islam konvertieren, werden als Gefahr wahrgenommen. Bisher sind sich Wissenschaftlerinnen und Expertinnen ausschließlich darüber einig, dass, wenn es um Radikalisierung geht, das ein sehr undurchsichtiger Prozess ist, der durch viele unterschiedliche Faktoren bestimmt ist. Radikalisierung ist, egal in welcher Szene, sei es in die Rechtsextreme oder in eine andere, eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, wenn Menschenverachtung, Gewaltbereitschaft und antidemokratische Einstellungen sichtbar gelebt werden. So wird deutlich, also Gewalt sollte als Gewalt und Radikalisierung als Radikalisierung thematisiert werden und nicht exklusiv mit dem Islam in Verbindung gebracht werden. Es geht sozusagen ganz viel um diese Fremdwahrnehmung, Fremdzuschreibung und auch Fremdbestimmung, die damit dann einhergeht. Nun komme ich zum letzten Teil, passt auch zeitlich. Was zu tun im Kontext von Handlungsempfehlungen? Für Musliminnen und Muslime ist die Wahrnehmung von den anderen das verzerrte, sehr negative, selektive Fremdbild von Muslimen und dem Islam so sehr zur alltäglichen Erfahrung geworden, dass es Teil ihrer Identität geworden ist. Wenn das Gegenüber durch die ständige Konfrontation mit den Zuschreibungen diese nach und nach mehr oder weniger bewusst übernimmt, ist sie oder er tatsächlich zum vermeintlich anderen auch vielleicht geworden oder er hat sich dem Bild vom anderen angeglichen. Die Internalisierung von Ausgrenzungserfahrungen ist ein Resultat der Stigmatisierung der Betroffenen und hat nicht selten sehr starke Konsequenzen auf die Identitätsbildung. Viele Musliminnen nehmen heute ihre Identität als muslimisch viel stärker wahr als zuvor. Zum Teil ist es eine Bewältigungsstrategie, mit Ausgrenzung und Diskriminierung umzugehen, um Menschen zu finden, die ähnliche Erfahrungen machen. Zum Teil münden Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen auch zu radikalisierten Gruppen. Das muss man präventiv sozusagen auch mit berücksichtigen. Deshalb ist es dringend notwendig, Rassismus- und Ausgrenzungserfahrungen von muslimischen Jugendlichen ernst zu nehmen und anzuerkennen. Eine vor knapp einem Monat veröffentlichte Studie der State University in San Francisco hat mit 5- bis 9-jährigen muslimischen Kindern Interviews geführt und hat folgende Ergebnisse. Ich habe es jetzt nicht hier draufgeschrieben, weil ich es noch ergänzt habe. 1 von 3 Kindern verheimlicht ihre religiöse Zugehörigkeit. 1 von 2 Kindern zweifelt daran, amerikanisch und muslimisch gleichzeitig sein zu können. Und 1 von 6 Kindern tut so, als wäre sie kein Muslim. Auch wenn das eine Studie jetzt in den USA ist, würde ich die Ergebnisse einer ähnlichen in Deutschland nicht gravierend anders prognostizieren. Deshalb die Frage, was kann man machen? Klar ist, wir müssen unsere Wahrnehmung schärfen und sensibel sein für die Dominanz und diese Vehemenz der antimuslimischen Diskurse und Ressentiments. Wir müssen anerkennen, dass der Diskurs über den Islam, über Muslime einseitig, zuschreibend und diskriminierend ist. Wir müssen auch anerkennen, dass dieser Diskurs rassistische Kontinuitäten belegt und durch die ständige Reproduktion das Erleben von Ausgrenzung, Rassismus, Stigmatisierung für Betroffene ein unzumutbarer Zustand ist in einer eigentlich demokratischen und von Menschenrechten gerahmten Gesellschaft. Notwendig hierfür ist eine rassismuskritische Haltung. Das hatte ich sozusagen vorhin nochmal erwähnt. Kommt nochmal gleich auf die Folie auch. Was heißt rassismuskritische Perspektive oder Haltung? Sie tritt mit dem Anspruch auf, Rassismus und Diskriminierung als Gesellschaftsrealität und omnipräsent für Betroffene zu erkennen. Rassistische Mechanismen sind in Strukturen, in Institutionen oder auch in Gesetzen präsent und werden letztlich im direkten Miteinander sichtbar. Das muss dringend reflektiert werden und Rassismuskritik meint genau das, sich auch mit eigenem rassistischen Denken und Praktiken auseinanderzusetzen. In der modernen Kommunikationswissenschaft ist das Agenda-Setting das zentrale Paradigma der Medienwirkung geworden, weil es zwar nicht sagt, dass mediale Berichterstattungen das Denken und Verhalten von Menschen komplett beeinflussen können, wohl aber, dass sie eine steuernde Wirkung auf die soziale und öffentliche Kommunikation ausüben. Denkt man an die Themen bezüglich des Islams in den Medien, können wir also davon ausgehen, dass die Medien definitiv beeinflussen, worüber die Menschen beim Thema Islam nachdenken und was sie mit dem Islam assoziieren. Erst in der vergangenen Woche hatten Wissenschaftlerinnen die Rolle der Medien bei der Verbreitung von Ressentiments kritisiert. Seit 2002 beschäftigt sich eine Forschungsgruppe im Rahmen einer Studie Die gespaltene Mitte mit der Verbreitung rechtsextremer Einstellungen in Deutschland. Und diese Studie sagt, dass auch seriöse Medien nicht selten eine unkritische, unreflektierte Übernahme und Weitergabe von Bedrohungsrhetorik durch die Verwendung von dramatischen Bildern und Begrifflichkeiten praktizieren. Letzte Woche ist es im Kontext einer Talkshow bei Maischberger entstanden mit der Frage, Lügenpresse, kann man Journalisten noch trauen? Und danach ging es sehr viel wieder um die Frage, wie viel können denn Medien eigentlich wirklich beeinflussen? Und eine Mitautorin dieser Studie sagte, wir sollten der lauten Minderheiten der Rassisten in den gesellschaftlichen Debatten nicht so viel Raum geben, sondern der demokratisch gesinnten Mitte mehr Aufmerksamkeit schenken. Ja, also das ist sehr wichtig, sozusagen, welche Positionen werden verhandelt. Um ein gleichberechtigtes Miteinander eben von verschiedenen Religionen, Zugehörigkeiten und so weiter und so fort zu etablieren, ist es wichtig, das Negativ-Image zu korrigieren. Und das kann schon in der Schule beginnen. Entschuldigt, das ist jetzt der letzte Punkt, die Verbreitung von demokratischen Gegennarrativen. Das ist ein erster Schritt. Was meine ich damit? Nicht die Darstellung des Negativen per se ist das Problem, das ist vielleicht auch Thema der Medien, sondern die Ausblendung des Normalen, des Alltäglichen, auch des Positiven, also muslimisch sein oder muslimische Religiosität als etwas ganz Normales darzustellen und anzuerkennen. Also Alltagsreligiosität als etwas Selbstbestimmtes und Natürliches darzustellen, denn das entspricht auch der eindeutigen Mehrheit der Musliminnen in Deutschland. Muslimische Schülerinnen und Schüler haben natürlich auch das Recht, ihre Religion kennenzulernen, sich auszuprobieren und Religiosität in unterschiedlichster Weise zu erfahren. Während wir uns also von Fremdzuschreibungen verabschieden, die den bösen Islam und die gefährlichen Muslime produzieren, sollten die bereits existierenden Gegennarrative von Muslimen beispielsweise, selbst auch von Nichtmuslimen, gehört, geteilt und anerkannt werden. Sie werden nicht so en masse serviert auf dem Silbertablett wie vielleicht alles andere, sondern müssen noch eher gesucht werden. Sie sind nicht Teil des Mainstreams. Und wenn diese Gegennarrative gefunden sind oder auch gehört werden, dann gilt es, diese anzuerkennen. Anerkennung habe ich sehr oft gesagt, aber es ist überhaupt nicht so leicht in der Praxis, dieses Anerkennen. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, auch zu sagen, ja, ich erkenne das an, dass es einen Diskurs gibt, der irgendwie problematisch ist. Melden sich nämlich doch mal Musliminnen zu Wort und versuchen, Einfluss auf die einseitigen Diskurse zu haben, werden diese Stimmen oft bagatellisiert, relativiert oder auch als unqualifiziert und falsch dargestellt. Ein letztes Beispiel noch ist nämlich dieses Bild vom Fokus, das war nach den Angriffen auf die Redaktionsmitglieder Charlie Hebdo, wo sehr viele muslimische Gemeinden, Organisationen gesagt haben, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Also hier sozusagen, wo ganz klar gesagt wird, wir möchten auch uns ärgern, gemeinsam mit allen zusammen, wir gehören zum Wir, wird sozusagen dieses Zitat aufgegriffen und doch wieder sozusagen als falsch erklärt, indem gesagt wird, doch. Glaube und Gewalt, warum Muslime ihre Religion jetzt erneuern müssen und wie die Freiheit zu verteidigen ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber also oft wird gesagt, wo sind denn die Muslime, wo melden sie sich denn zu Wort und so weiter und so fort, wenn es denn zu bestimmten Anschlägen und so weiter und zu Terror und Gewalt kommt. Und wenn sie es machen, wird das sozusagen auch ihnen abgesprochen. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Deshalb anerkennen ist gar nicht so leicht. Ja. Es sollten eben nicht nur extreme Positionen verhandelt werden. Im Idealfall sollten Medien natürlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und versuchen, die Zustände sogar zu verbessern. Daher demokratische Gegennarrative, die eine pluralistische Gesellschaft darstellen, müssen viel, viel mehr gezeigt werden. Das ist eine Form der Solidarität, die aktuell mehr denn je gefragt ist. Daher lesen, hören, teilen. Und schließlich muss der Islam und Musliminnen und Muslime, die auch als solche markiert sind, als Normalität in Deutschland begriffen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich hätte mehrere Fragen, aber ich will das mal eine stellen. Sie haben gesagt, es ist was Besonderes, wie der Islam behandelt wird. Worauf führen Sie denn zurück, dass es den Buddhisten und den Hindus und all den anderen Religionen nicht so geht wie dem Islam und dass der eine geradezu ein Alleinstellungsmerkmal hat in der Art und Weise, wie er behandelt und wie er gesehen wird? Ich will jetzt gar keine Adjektive verwenden, sondern ging es erstmal nur um die Frage, worauf Sie zurückführen, diese doch sehr ins Auge stechende, gravierende Unterschiedlichkeit der Islam auf der einen Seite und der gesamte Rest auf der anderen.
Ja, ich habe es mir gedacht, dass das eine Frage sein wird, auf jeden Fall. Ich glaube, wir können die jetzt gar nicht, es hat viel mit bestimmten Kontinuitäten, mit bestimmten Ereignissen, historischen Ereignissen auch zu tun, warum es so ist. Was ich jetzt ausgeblendet habe, ist ja die reale Ebene, ne? Und die hat, und die, mit der realen Ebene meine ich Geschehnisse auf der Welt, die sehr stark sozusagen natürlich mit dem Thema Islam in Verbindung gebracht werden und weil sich auch viele darauf berufen. Und wenn man das quantitativ lösen wollen würde, dann gibt es vielleicht mehrheitlich islamistisch begründete religiöse Gewalt verglichen mit anderen. Das kann sehr gut sein. Das ist eine andere Ebene, auf die ich bewusst gar nicht jetzt eingegangen bin. Die würde jetzt gegebenenfalls rechtfertigen, erklären, weiß ich nicht, welchen Ansatz sozusagen man damit verfolgen könnte, warum der Islam viel mehr sozusagen negativ dargestellt wird als manch andere. Ich würde sagen, es hat viel mit dem Kolonialismus auch zu tun, mit dem Kolonialismus, deshalb habe ich auch gesagt, eine postkoloniale Brille in diesem Kontext, wenn man sich mit dem Islam beschäftigt, wenn man sich mit dem Orient beschäftigt, ist sehr wichtig, um zu verstehen, was dahinter steckt und warum vor allem der Islam und Muslime als gefährlich, bedrohlich wahrgenommen werden. Ich würde es nur historisch, und da gibt es wahrscheinlich Experten in der Runde, erklären wollen.
Eine zweite Frage will ich noch stellen. Es gibt ja auch beispielsweise den Bund der Ex-Muslime, es gibt die Frau Kelleck und es gibt viele, die Dinge etwas anders sehen, als Sie sie dargestellt haben. Was sagen Sie denen, die Ihnen zum Beispiel sagen, war es vor ein paar Tagen wieder aus muslimischem Munde zu hören, der Islam ist vom Ansatz her gewalttätig. Das sagen ja viele Muslime selber. Was sagen Sie denen?
Also klar kann man denen was sagen. Ich würde sagen, eine tatsächliche Kritik an den Islam ist total wichtig. Also wenn man vergleichende Religionswissenschaften macht, wie auch immer. Deshalb hatte ich eingeführt, ich denke, dass jede Religion gegebenenfalls bedrohlich sein kann, würde ich allen unterstellen, dass der Islam per se Gewalt mehr verbreitet als andere, würde ich aufgrund der Exegese des Korans oder bestimmten islamwissenschaftlichen Interpretationen nicht so sehen, würde ich nicht so teilen. Das wäre eine theologische Diskussion darüber, warum man es vielleicht auch sagen könnte. Und ich finde, die Diskussion darüber sollte stattfinden, auf Augenhöhe auf jeden Fall, aber die ist nur möglich, wenn es auch ein Positiv-Image gibt. Wir leben sozusagen gerade in einer Zeit, wo es vor allem ein ganz klares Negativ-Image des Islams gibt. Das heißt, Islam und Gewalt wird zusammen gedacht. Erst wenn eine andere Perspektive wieder möglich darauf wird, würde ich sagen, können wir uns besser und gleichberechtigter auf eine Diskussion einlassen, die dann auch bestätigen kann von mir aus bestimmten Positionen, dass Gewalt auch was mit Islam zu tun hat. Für mich sind diese Positionen auch von Ex-Muslimen und Muslimen bestimmt auch spannend, aber auch problematisch, gerade wenn es darum geht, was muslimische Deutsche in Deutschland täglich erleben, weil das sozusagen sie noch mehr in Bedrängnis bringt, sich rechtfertigen zu müssen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit. Deshalb würde ich sie aktuell als nicht so fruchtbar empfinden.
Wenn Muslime in den Zeitungen immer so, ich sag es mal, angeprangert werden aus Deutschland, wundert es mich, dass zum Beispiel, wenn Frauen angefeindet werden oder Rechtsradikale, findet sich sofort ein Sprecher dagegen und eine Gegenbewegung, die sich dagegen wehrt. Aber bei den ganzen muslimisch-feindlichen Artikeln habe ich noch nie irgendwas gelesen, dass sich da welche hinstellen und sagen, nee, das ist nicht so, und das andersrum aufklären. Das wundert mich halt, woran das liegen könnte. Ja, also wenn man ja immer von Frauenrechtskämpfern hört oder halt, ja, deswegen dachte ich, dass da vielleicht auch irgendeine Bewegung gibt oder ob ich das einfach nur nicht mitbekomme, dass die sich dagegen wehren.
eine Bewegung, können Sie es nochmal ausführen, die...
Ja, die sich gegen die Artikel wehrt und sich dagegen...
Mhm. Ja, das ist genau das, also das finde ich ein total wichtiger Punkt, weil das geht ja verloren. Also es gibt natürlich sehr viele Initiativen und Gruppen, sei es nur bestimmte Kampagnen, die immer wieder, sei es die Schau-hin-Kampagne, die Alltagsrassismus allgemein thematisiert, aber vor allem auch antimuslimischen Rassismus, die natürlich versucht, zu Wort zu kommen und mehr Resonanz zu bekommen. Ja, aber das ist natürlich, also dafür würde ich plädieren zu sagen, naja, man muss diese Gegennarrative auch mehr verbreiten, damit es machbar ist. Also ich würde auch sagen, sie fehlen noch viel zu sehr, aber sie existieren tatsächlich.
Ja, ich wollte fragen, Sie hatten ja auch ein Cover der FAZ, ich glaube die FAZ-Woche. Mhm. Das hat mich ganz schön geschockt, dass auch selbst die FAZ dabei ist, weil ich das vorher gar nicht mitbekommen hatte. Und ich wollte gerne wissen, von wann das Cover war.
Das war jetzt vom September 2016 im Rahmen der ganzen Burka-Debatte. Und es ist eigentlich ganz gut, dass Sie es nochmal ansprechen, weil ich damit nicht allen Magazinen hier und irgendwas unterstellen möchte. Es geht ja nur um eine bestimmte Auswahl. Die FAZ hat auch also total spannende Beiträge, auch von Muslimen und Muslimen, die versuchen zu sagen, der Islam ist eine friedliche Religion und so weiter und so fort. Auch vom Spiegel, auch vom Stern. Deshalb gut, dass Sie es nochmal erwähnen. Klar kann das schocken, auf jeden Fall. Es ist halt immer vereinzelt und pointiert. Ne, sozusagen. Aber in dem Kontext war das ganz frisch von 2016 jetzt im September.
Also jetzt mal abgesehen von den Magazinen ist es ja auch relativ häufig so, dass in der Tagesschau bei einem Terrorangriff immer direkt am Ende gesagt wird, ja, von dem islamistischen Hintergrund ist nicht auszugehen. Und wie würden Sie das bewerten in einer Zeit, wo das ja jetzt auch ein großes Thema einfach ist, der IS und so, dass das eben immer mit betont werden muss?
Ja, ich würde das als erstmal als fast schon logische Konsequenz sehen, dass es so passiert. Also man kann natürlich vereinzelte Schlagzeilen immer für sich analysieren und sagen, warum steht da jetzt mit drin, gegebenenfalls islamistisch. Für mich ganz normal, weil ich mir denke, klar, es gibt eine ganz bestimmte Kontinuität und eine Bühne, eine bestimmte Hintergrund, also eine bestimmte Fassade sozusagen, die, also nicht Fassade, sondern eine Bühne, die dahinter steckt auf jeden Fall, wo klar ist, antimuslimische Diskurse sind Kontinuitäten auf jeden Fall und deshalb ist klar, man muss genau darauf eingehen und sagen, wahrscheinlich ist es kein islamistischer irgendwie Angriff oder ist es gegebenenfalls doch einer. Für mich fast schon eine logische Konsequenz, deshalb kann ich es nur so bewerten, dass es normal ist, aber gleichzeitig natürlich problematisch, weil man immer davon ausgeht, dass es gegebenenfalls etwas damit zu tun haben kann, mit dem Islam, mit Musliminnen und Muslime. Und dann wieder sozusagen genau dieselbe Geschichte, die Distanzierung von Terror- und Gewaltakten auch immer mit drin steckt.
Sie sind in Ihren Ausführungen eigentlich meistens von einem Islam ausgegangen. Den gibt es ja bekanntermaßen überhaupt nicht. Und einer der kriegerischen Auseinandersetzungen heute und Terroranschlägen und so weiter passiert ja unter Islam oder Muslimen, sprich Schiiten und Sunniten, die sich ja aufs Messer bekämpfen. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist interessant, dass Sie das sagen, weil genau darum ging es ja heute nicht. Es ging nicht um den Islam und es ging nicht darum, dass es verschiedene Islaminterpretationen und so weiter und so fort geht. Natürlich gibt es Menschen, die den Islam problematisch sind, und aber da geht es um theologische Positionen. Also der Konflikt von Sunniten und Schiiten kann alles sein. Das sind alles innerislamische Diskurse, die auch wichtig sind, aber die für uns sozusagen, also Teil der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland lebend, für mich aus dieser pädagogischen Perspektive gar nicht relevant sind. Es geht darum, einen Blick darüber zu bekommen und zu überlegen, okay, wie wird der Islam dargestellt, was hat das für Auswirkungen für Jugendliche, für Menschen, die muslimisch sind, markiert sind, wie auch immer, im Alltag. Jugendliche können sich meist weniger theologisch positionieren, deshalb war die Theologie oder was dahinter steckt tatsächlich bewusst für mich auch überhaupt gar nicht relevant. Ja, also es geht nicht um die Kämpfe untereinander, wo ich natürlich nochmal eine eigene Position zu habe, aber die in meiner pädagogischen Arbeit absolut irrelevant ist.
Ja gut, aber es zeigt doch auf der anderen Seite, welches offensichtliche Gewaltpotenzial in dieser Religion steckt. Und Sie können ja nicht sozusagen bei uns hier ausschließen, dass wir aufgrund auch der Nachrichten, die wir empfangen, diese Dinge völlig abschalten.
Das wünsche ich mir aber. Genau. Und genau das ist sozusagen, was dahinter steckt. Also die Analyse des gesellschaftlichen Diskurses seit 1400 Jahren, was unsere Bilder sehr stark beeinflusst. Und das habe ich auch, also sogar muslimische Personen selbst sind davon beeinflusst, weil sie auch sich automatisch von bestimmten Dingen distanzieren, bevor sie angesprochen werden darauf. Aber genau dieses Bild gilt es ja zu dekonstruieren. Ne? Dieses Bild zu hinterfragen zumindest. Zu hinterfragen, Selbstreflexion täglich zu unternehmen, um sich bewusst zu werden dessen, dass eine potenzielle Gewaltbeischreibung vielleicht grundsätzlich da ist, okay, aber dass ich auch damit Menschen in bestimmte Ecken sozusagen stelle. Ja, das, genau das ist der Punkt.
Ich bin zwar Moderator und sollte mich eigentlich enthalten, aber einen Satz kann ich mir nicht verkneifen. Wir sollten auch mal darüber nachdenken, welches Gewaltpotenzial im Christentum lag und auch noch liegt. Gerade im Kontext von evangelikalen, missionarischen Bewegungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch Brasilien und weltweit. Da sollten wir ganz, ganz vorsichtig sein und uns selber manchmal auch ein wenig in Frage stellen. Aber ich moderiere und will nicht in die Diskussion eingreifen. Bitte.
Ja, Sie haben das ja vorhin ganz kurz angesprochen mit den Titelbildern, dass oftmals die Frau abgebildet wird. Können Sie nochmal persönlich für sich sagen, warum Sie denken, dass das so ist? Weil, also ich habe schon meine eigene These, klar, aber ich würde es gerne mal von einer Fachfrau hören. Warum ausgerechnet die Frau? Denn gerade mit diesen Terroranschlägen, gerade mit der Gewalt, das, wann hat man denn gehört, dass da eine Frau war? Ne?
Also. Finde ich auch sehr interessant. Ich könnte Ihnen im Anschluss einen sehr interessanten Artikel empfehlen. Woher es kommt, also sozusagen die Darstellung der exotischen Orientfrau, die schon immer sozusagen etwas Geheimnisvolles, Mysteriöses gewesen ist. Es gibt viele, viele, viele spannende Erzählungen von Europäerinnen, von weißen Europäerinnen, die unterwegs waren im Orient und beschrieben haben, wie denn die exotische arabische Frau, und das sind jetzt alles zugespitzte Begriffe, die würde ich sonst nicht verwenden, wie sie denn so aussehen, was sie denn so treiben. Das heißt, das Interesse an dieser sehr sexualisierten Persönlichkeit, so wurde sie dargestellt, war schon immer sehr stark da. Und deshalb ist es so wichtig, das heute auch mit einer postkolonialen Brille zu verstehen. Und da finden sich sehr, sehr viele Kontinuitäten auch. Also das ist wirklich ein Thema für sich, was sich durchzieht in der Berichterstattung über die anderen. Sei es Peter Schollatour, der es noch weitergeführt hat. Also immer sozusagen, wie beschreibe ich die anderen? Und das Interesse war an der Frau sozusagen war immer separat nochmal, wo sozusagen wo bestimmte sexuelle Bilder und so weiter und so fort, Vorstellungen noch mit reinkommen. Also es, was für sich.
Ich würde an die Frage gleich was anknüpfen. Also wir hatten das nämlich jetzt in der Gruppe kurz besprochen mit der Frau. Normalerweise ist es ja so, wenn man die Berichterstattung hört, ist es ja immer die muslimischen Männer, die irgendwelche Frauen angreifen. Ist es das Schwimmbad, ist es der öffentliche Ort oder was auch immer. Aber dann als Kontrast wird dann die junge Frau abgebildet mit dem Kopftuch. Aber im Artikel geht es dann meistens um Männer. Warum nutzt man dann diesen Kontrast zwischen Bild und Inhalt? Also im Text ist es ja dann meistens irgendwelche jungen Asylbewerber oder ältere Männer, aber es ist immer der Mann, der eigentlich als potenzieller Gewalttäter oder Übeltäter dargestellt wird und nicht die Frau. Die Frau gilt ja eigentlich in Deutschland als Muslimin, so würde ich das jetzt subjektiv sagen, als die, die zu Hause gehalten wird, die nicht die Straße betritt, die auch niemals die deutsche Sprache lernt, weil sie muss ja nur zu Hause die Kinder hüten. Warum dann aber dieser Kontrast?
Ja, die Frage ist, wir könnten uns ja nochmal die Bilder anschauen, was wir jetzt nicht machen werden, aber wann wird eine Frau dargestellt? Und zwar, wenn es um das bedrohliche Bild geht, wo man nicht wissen kann, was dahinter steckt, das Mysteriöse, ja. Also wenn ich nicht dahinter komme, dass da eine Gefahr dahinter steckt, dann ist es die Frau, die verhüllt ist und die vielleicht bestimmte, weiß ich nicht, was sie alles mit sich trägt. Also wenn es mehr um das Ideologische geht, würde ich sagen, ist die Frau öfter zu sehen, aber das ist jetzt meine spontane Antwort so ein bisschen. Und wenn es um Gewaltbereitschaft und Terrorismus geht, wenn es um etwas tun geht und nicht die Idee dahinter, nicht die Ideologie, dann sind viel mehr Männer zu sehen. Also das nur von den Bildern, die ich jetzt so kenne. Ne? Also dieses Bedrohungsszenario, gerade mit diesen, die Mona Lisa verhüllt und so weiter und so fort, hat sehr stark mit diesem Unwissenden zu tun. Also die Gefahr, die man aber nicht so ganz genau berechnen kann. Ne?